Und da sind wir wieder bei Keep It Grün, eurem Podcast zu alternativer Landwirtschaft, Gartennutzung, Permakultur, Pflanzenkohle und den ganzen Themen drumherum. Wie ihr hören könnt, hört ihr heute eine andere Stimme, die den Podcast anleitet. Ich bin der Nils, der Franz ist leider verhindert, weil er als Experte wo eingeladen wurde. Und deswegen hoffe ich, verzeiht ihr uns, dass das heute mal ein wenig anders läuft. Fangen wir doch direkt mit dem Thema an, um das es heute geht. Es geht nämlich um ein wichtiges Thema, was auch immer mehr im Kommen ist, zum Glück, denn es hat viel Potenzial für den Garten und für die Natur, das Mulchen. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen aus dem Feld, nämlich den Franz.
Ja, danke, danke, vielen Dank. Vielleicht kannst du in der Post-Production ein bisschen Applaus darunter einspielen. ja, danke, dass du mich als Mulch-Experten hier ausgewiesen hast. Ich versuche auf jeden Fall mein geballtes Mulchwissen hier einbringen zu können und hoffe, dass du hier entspannt die Sendung leiten kannst. Ich hoffe, sie wird nicht zu kurz. Ich verrate vielleicht nicht zu viel, wenn ich erzähle, dass du ein großer Fan von kurzen Podcasts bist, die unter 10 Minuten gehen oder so. Und bei mir genau das Gegenteil der Fall ist. Bei mir können sie nicht lang genug sein. Ich habe mich zum Glück durchsetzen können, dass wir hier wenigstens an die Stunde rankommen. Aber ich bin gespannt.
Na gut, schauen wir mal. Ich wäre auf jeden Fall dafür, wenn wir das, dass wir das irgendwann mal ausprobieren, einen kurzen Podcast zu machen. Ja, hast ja schon angerissen. Also für mich persönlich, ich habe halt immer nur wenig Zeit. Und wenn ich dann so 20 Minuten Zeit habe, und dann muss ich einen Podcast immer in 3 Stücke teilen. Aber wir hatten die Diskussion schon öfters und ich vertraue auf deine Expertise.
Die Leute wollen lange Podcasts, glaubst du mir? Ja.
Okay, okay, dann geben wir mal einen langen Podcast, den wir natürlich auch mit Themen füllen. Bevor wir in das Thema einsteigen, wir hatten eine Zuschauerfrage bekommen, richtig?
Genau, genau, an mich gerichtet, deshalb denke ich mal, ist es okay, wenn ich die jetzt vorstelle. Und zwar ging es darum, ein Zuhörer hat uns eine Frage gestellt, offenbar ein fleißiger Podcast-Hörer, denn in einem anderen Podcast hat er gehört, es war so ein bisschen ein Gedankenexperiment, ging es darum, dass ein Experte, ich weiß, kenne jetzt seine Reputation nicht, dazu befragt wurde, wie es aussieht, wenn jetzt alle Menschen in Deutschland Veganer wären, wie das dann die Landwirtschaft verändern würde und so weiter. Und dann meinte er, ja, aber es wäre gar nicht möglich, alle von Tieren jetzt genutzten Flächen in landwirtschaftliche Pflanzen genutzte Flächen umzuwandeln, denn da wären die Standorte zu schlecht für und deshalb hätten Tiere da immer noch, wäre immer noch ein guter Nutzen, da Tiere drauf zu halten, bevor man die Flächen brach liegen lassen würde. Jetzt ist die Frage dazu, langer Vorlauf, könnte man mit den von uns überlegten Methoden aus der Permakultur, mit der Biokohle diese Flächen so aufwerten, dass man da irgendwas drauf anbauen könnte, was vegan konsumkonform wäre. Sehr spannendes Gedankenexperiment, finde ich. Ist natürlich schwer, da jetzt eine eindeutige Antwort zu finden. Ich denke, dass darauf wird es auch nicht hier drauf hinauslaufen. Aber wir wollen das mal so ein bisschen, dieses Gedankenexperiment, vielleicht auf unserer, aus unserer Sicht weiterspinnen. Jetzt erstmal die Frage an dich, Nils. Jetzt bin ich hier wieder am Fragen. meinst du denn, dass man jetzt so, gehen wir mal von so einem Grünland aus, also einer Wiese, meinst du denn, die könnte man auch permakulturell nutzen? Auch wenn die irgendwo auf einem Damm oder, also da war zum Beispiel das Thema Alpenregion oder auf einem Damm oder so. Meinst du, die könnte man trotzdem nutzen?
Ja, also ich denke, da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten. Was man in diesem Vergleich ja öfters hört, ist, dass gesagt wird, dass es bestimmte Flächen gibt, die sich nicht dazu eignen, dort Gemüse anzuziehen, weil sie nicht hochwertig genug sind oder andere Pflanzen anzuziehen und dass sie deswegen Weideflächen sein müssen. Gut, mit den Aufwertungsmethoden hast du ja eben schon gesagt, Pflanzenkohle, haben wir ja auch schon mal von geredet, wäre so eine Methode, oder das Mulchen, wovon wir heute reden, bringt ja auch Nährstoffe in den Boden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da schon ein paar Möglichkeiten gibt, womit man das so weit ermöglichen könnte, dass man dort halt auch andere Sachen anzieht. Und genau, im Vorgespräch hattest du es ja auch mal kurz angesprochen, dass auf vielen Flächen in Deutschland, wo Pflanzen angebaut werden, diese Pflanzen ja auch als Tierfutter benutzt werden.
Genau, ich habe mir da extra die Zahlen rausgesucht, weil sowas kann ich mir überhaupt nicht merken. Und zwar, wir haben in Deutschland etwa 17 Millionen Hektar, glaube ich, die landwirtschaftlich genutzt werden. Das ist ein sehr großer Teil Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt. Und davon werden 10 Millionen, also von den 17 Millionen werden 10 Millionen Hektar für Tierfutter genutzt. Davon ist die Hälfte Grünland ungefähr. Also man sieht schon, ein sehr großer Teil wird jetzt für Tierfutter genutzt, was man dann natürlich für Menschenfutter nehmen könnte. Noch eine ganz spannende Zahl, auf 40% der Fläche wird Getreide angebaut. Mhm. 44 Millionen Tonnen Ertrag steht jetzt hier. Und davon gehen 25 Millionen, also deutlich mehr als die Hälfte, auch für Tierfutter drauf. Man sieht schon, man hätte da ein Riesenpotenzial. Ich meine, man muss ja auch nicht alle Flächen bewirtschaften. Man könnte sie auch brach liegen lassen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das reichen würde, um dann alle Menschen vegan zu ernähren in Deutschland. Aber ist doch schon, man hat ja auch immer dieses, mit jeder Stufe verliert man ja 90% der Energie, ne? Also wenn wir jetzt Pflanzen essen, anstatt dass wir Tiere essen, wenn wir Tiere verzehren, dann fallen ja 90% der Energie weg, die wir aufnehmen könnten. Also wäre es viel effektiver, aus dieser Sicht Pflanzen zu essen. Ist jetzt für mich auch nur ein Gedankenexperiment. Ich gehe nicht davon aus, ich halte es auch nicht für realistisch, dass das umgesetzt wird. Und ich finde auch diesen Einsatz von Tieren, wenn man den halt richtig integriert, finde ich es auch gut. Aber jetzt so einfach, um dieses Gedankenexperiment da so ein bisschen einzuordnen. Was ich auch noch sagen möchte, ist es in Deutschland auch verboten, also verboten nicht, es ist stark eingeschränkt, Dauergrünland umzusetzen zu landwirtschaftlich genutzten Flächen, wo man Pflanzen anbaut. Gibt's Ausnahmen zu, aber allgemein kann man, glaube ich, sagen, dass es nicht so einfach ist, das umzubrechen.
Gibt es da nicht dieses Phänomen, dass es einige Landwirte gibt, die dann alle 5 Jahre oder sowas, glaube ich, ihre Wiesen einmal umpflügen und neu einsäen, damit diese Flächen nicht als Weide kategorisiert werden, sondern weiterhin als Feld.
Genau, ja, ich glaube, ab 5 Jahren ist es Dauergrünland dann und dann darfst du es nicht mehr machen. Deshalb habe ich noch nicht gehört, aber es macht auf jeden Fall Sinn, ja. Was ich auch in dem Zusammenhang nachgeguckt habe, was ich auch sehr spannend fand, das wusste ich schon vorher, aber ich habe es nochmal extra nachgeguckt. Ist natürlich auch die Frage, okay, Deutschland importiert ja auch sehr viele Nahrungsmittel. Macht das überhaupt so einen großen Unterschied, wie viel wir da jetzt anbauen, wenn wir eh alles importieren? Was schätzt du denn jetzt auf Nahrungsmittel bezogen? Wie hoch ist der Selbstversorgungsgrad in Deutschland? Also wie viel Prozent der Nahrungsmittel, die wir konsumieren, kommen auch aus Deutschland?
Uff, das ist eine gute Frage.
Einfach schätzen.
Ich würde mal schätzen, knapp die Hälfte vielleicht?
Ja, ist viel mehr, es sind 90%. Also 90% ist Selbstversorgung. Ich weiß jetzt nicht, natürlich für Tiere importiert man ja auch viel eiweißhaltiges Futter. Wie das jetzt eingerechnet wurde, ob das dann, okay, das Fleisch kommt aus Deutschland oder das Futter für das Tier kommt nicht aus Deutschland, weiß ich jetzt nicht, wie das eingerechnet wurde, aber sonst sagt man, es ist auch wieder gestiegen. Also es war mal ein bisschen weniger, jetzt sind wir so bei 90% ungefähr. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ohne Tiere komplett funktionieren könnte, aber ich weiß
nicht.
Ich glaube, wir werden es auch nicht rausfinden.
So neue Trendphänomene, die jetzt auch immer mehr im Kommen sind, dass man versucht, kleine Kreisläufe zu haben, innerhalb der Städte zum Beispiel. In Kopenhagen habe ich dem letzten von gelesen, dass sie so Rooftop-Gärten und Agrarflächen haben, die in der Stadt sich befinden. Gab es das Beispiel von einem Restaurant, das dann oben auf dem Dach eigenes Gemüse anbaut, was es dann im Restaurant verkocht und in Gerichte umwandelt und dann an die Leute ausgibt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein großes Potenzial für die Zukunft mit sich bringt, weil ja zum einen die Städte grüner werden sollen, ne, auch von dem Wohlfühlfaktor. Wenn Menschen grün sehen, dann fühlen sie sich wohler, das entspannt, gibt Ausgleich. Und zum anderen halt, dass man eine lokale Nahrungsmittelproduktion hat. Und die Frage ist halt, in was für einem Scale bewegen wir uns da? Also wie viel Nahrung kann man im Grunde aus so kleinen Flächen rausholen? Und gerade bei so kleinen Flächenbewirtschaftungen, da haben wir auch schon in der Permakultur-Folge letztes Mal drüber gesprochen, gerade bei so kleinen Flächen kann man da sehr viel mit dem Prinzip in der Permakultur an Ertrag rausholen, weil man eben auch mehr Arbeitszeit dort reinstecken kann.
Ja. Würde auch wir haben ja in Städten extrem viele versiegelte Flächen. Gut, die Flächen werden dann wahrscheinlich nicht aufgebrochen, aber es würde das Ganze so ein bisschen mehr auflockern. Sehe ich auch irgendwie ein großes Problem drin, wie viele Flächen hier versiegelt werden. Aber ja, das könnte man damit ja vielleicht so ein bisschen zumindest auflockern.
Vielleicht gibt es da aber auch einen Trend in der Zukunft, dass die mal aufgebrochen werden. Ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich. Ich habe auch von Paris gelesen, die gibt da das Modell von einer 15-Minuten-Stadt und da gibt es auch die Idee von Microgardening. Also, dass Menschen, die in der Stadt wohnen, dass sie sich für öffentliche Flächen bewerben können, die sie dann bewirtschaften mit irgendwelchen Pflanzen, wie sie das halt möchten. Und das wäre so eine Idee, dass man sagt, hier ist eine versiegelte Fläche, ne, die vielleicht nicht mehr gebraucht wird und dass man die dann aufmacht, um da dann so ein Microgardening, so einen Garten im Grunde zu haben, der dann von den Einwohnern gepflegt wird.
Ja, braucht wahrscheinlich ein starkes generelles Umdenken so in Städten, ne? Weniger Straßen, weniger versiegelte Flächen, aber es gibt ja viele Städte, die das irgendwie schon versuchen umzusetzen.
Ja, und ich rechne mir da auch ein großes Potenzial für, wenn wir jetzt mal weiter in die Zukunft gucken, so Richtung autonomes Fahren, gibt es ja auch immer weitere Entwicklungsfortschritte, wenn es mal irgendwann dazu kommt, das Auto selbstständig fahren. Und ich bin davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dann ist doch die Frage, was machen wir mit den ganzen Parkplätzen? Weil zum einen muss man ja, wenn das Auto einen irgendwo hingebracht hat, muss man dort ja nicht mehr parken. Das Auto kann ja entweder wegfahren und irgendwo außerhalb parken oder es fährt umher und bringt andere Leute von A nach B. Und dann hat man ganz viele Parkflächen, vor allem innerhalb der Städte, die dann frei werden. Wo dann die Seitenstreifen, wo jetzt reihenweise Autos stehen, die dann im Grunde wieder für andere Sachen genutzt werden. Und da könnte man zum Beispiel gucken, ob man da wieder mehr Natur in die Stadt bringen kann. Zum Beispiel durch solche Gartenflächen.
Ja, ist auf jeden Fall zu wünschen. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand, außer wenn natürlich, wenn es ums Ökonomische geht, dass man sowas nicht gerne sieht. So eine grüne Fläche in der Stadt, das freut doch jeden.
Ja, also mich auf jeden Fall.
Um ganz kurz noch zur Frage zurückzukommen, also diese Flächen, ich glaube, es gibt da halt viel, ist es halt immer sehr individuell, ne, ob sich das lohnt, da irgendwas anzubauen. Auch so Humusaufbau dauert natürlich extrem lange, wenn man da einen wirklich schlechten Boden hat. Aber ich kann mir, also in diesem Podcast waren halt viele Beispiele, ich habe mir den auch kurz angehört, viele Beispiele, die halt sehr extrem waren, ne? Irgendwie so ein Deich oder so, wo es extrem windig ist, oder in den Alpen an so Hängen. Das ist natürlich eher die Ausnahme als die Regel. Hm. Und wir haben ja auch vom Sepp Holzer letzte Folge gehört, der ja auch in den Alpen viel macht. Der kann da sicher ein paar coole Tricks erzählen, wie man auch diese Flächen aufwerten kann.
Mit Sicherheit. Ne? Ja. Und ich meine, also wenn man jetzt sagt, die Flächen sind zum Beispiel schwer zugänglich, dass man da nicht mit großem Gerät hinkommt, da findet man ja auch Lösungen für. Dass man da irgendwelche Pflanzen reinbringt, und wenn es Wälder zum Beispiel sind, wo man dann nicht mit so schwerem Gerät reinfahren muss.
Ja, und wir haben ja gehört von dir letzte Woche, wenn man es einfach brach liegen lässt, kommt ja auch wieder ein Wald meistens dahin. Was ja auch
zumindest hier in der Umgebung.
Ja, also das ist jetzt alles auch nur auf Deutschland bezogen, ne? Also in anderen Ländern mag es anders aussehen, was ja auch vielleicht gar nicht so schlecht ist.
Genau. Wolltest du noch was dazu sagen? Sonst können wir zum Hauptthema weitergehen.
Also die Frage kann man ja schlecht beantworten, da muss man sich das genau angucken. Aber ich denke, es ist ganz so Gedankenexperimente finde ich immer spannend, so ein bisschen mal rumzuspinnen und weiterzumachen.
Ja, aber gerne. Vielleicht können wir da in Zukunft ja mal eine Folge drüber machen, weil ich merke, da gibt's noch einiges, was man mal nachschauen kann, was man mal so ein bisschen durchüberschlagen kann, durchrechnen kann.
Vielleicht finden wir mal einen Standpunkt, wo wir nicht einer Meinung sind. Das wäre doch spannend.
Ja, das wäre doch spannend. Na gut, aber für heute belassen wir es mal dabei. Vielen Dank noch einmal für die Zuschauerfrage. Und kommen
wo kann man sich denn melden, wenn man auch Fragen hat? Vielleicht passt er jetzt ganz gut.
Genau, wenn man eine Frage hat, kann man uns gerne eine E-Mail schreiben. Das ist an podcast@keepitgrün, keep-it-grün mit ue.de. Da einfach eine E-Mail hinschreiben mit Fragen, Anregungen, Anmerkungen, alles, was euch auf dem Herzen liegt. Und ja, machen wir direkt weiter. Wenn man uns auf Instagram folgen möchte, kann man das natürlich auch gerne tun. Keep it grün zusammengeschrieben. Sollte relativ einfach zu finden sein. So, jetzt aber zurück zum Hauptthema Mulchen. Damit kennt sich der Franz doch aus. Erzähl doch mal, was genau ist denn Mulchen?
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir es am Anfang schon gesagt haben, dass das unser Thema ist. Aber ja, genau, heute geht's ums Mulchen. Und ja, was versteht man darunter? Unter Mulchen versteht man, ich habe jetzt die Definition, kommt jetzt von mir, ich weiß nicht, ob das die offizielle Definition ist, aber das Bedecken der Bodenoberfläche mit organischem oder anorganischem Material. Ich denke, was man da benutzen kann, da kommen wir später noch zu, sei es jetzt irgendwie Stroh oder Grasschnitt, aber auch anorganisches, irgendwie ein Vlies, Plastik oder Papier kann man auch benutzen. Alles Mögliche, geht halt um diese Bodenoberfläche zu bedecken und um das den Bogen zu unserer letzten Folge zu spannen, wo wir Permakultur, haben wir ja immer gesagt, die Natur ist Vorbild. Das ist beim Mulchen ja auch so ein bisschen so. Wenn man überlegt, in die Natur, da gibt's ja wenig Flächen, die wirklich irgendwie blanker Boden sind, ne? Wie auf so einem Feld zwischen den Pflanzen, da ist meistens nichts. In der Natur sieht man das eher selten. Und das ist auch so das Vorbild beim Mulchen gewesen, dass man keine nackte Erde da liegen hat.
Und warum mulcht man jetzt, also was für Vorteile bringt das, wenn man mulcht?
Ja, also Mulchen hat wirklich viele Vorteile. Man muss immer vorher so ein bisschen überlegen. Kommt natürlich darauf an, welches Material man benutzt und welche Pflanzen man anbaut. Aber es gibt so ein paar Vorteile, die man so generell sagen kann. So das, weshalb es die meisten kennen, ist wahrscheinlich zur Unkrautunterdrückung. Also dass so Beikräuter nicht aufgehen. Beikräuter, übrigens ein Wort für Unkraut, was nicht ganz so böse ist. Die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und genau, es geht halt darum, dass diese Samen, von irgendwelchen Nicht-Nutzpflanzen, die man nicht unbedingt dazwischen haben will, dass die nicht aufgehen. Und wenn man eine Mulchschicht drüber hat, also es ist halt einfach eine Schicht von diesem Mulchmaterial über dem Boden und dazwischen wachsen halt die Nutzpflanzen, die Kulturpflanzen, die man anbaut. Und man will halt, dass kein Licht an diese Samen kommt und dass sie so nicht aufgehen. Problem ist ein bisschen dabei, wenn sie dann doch aufgehen, dann ist es schwieriger, sie wieder loszuwerden, weil man da in so einem Mulch, man hat da manchmal 20, 30 Zentimeter dicke Schichten, man kann sie rausrupfen, aber man kennt das ja, die wachsen dann doch sehr schnell gerne wieder und man kann halt nicht hacken, ne, in dem Mulch. Deshalb so ein bisschen zweischneidiges Schwert, was diesen Vorteil angeht. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Das ist jetzt so das Bekannteste. Nils, fällt dir denn was ein? Kennst du denn noch einen Vorteil oder soll ich das jetzt einfach runterrattern?
Nö, ich kann auch mal was raushauen. Also, was ich noch gehört habe, als ich in Australien war, haben die das davon erzählt, dass wenn man zum Beispiel keine Biomasse hat, kann man zum Beispiel auch Steine nehmen. Und das nehmen die vor allem, also jetzt in den Steingärten nicht natürlich, aber ist jetzt nicht das, worauf ich anspielen möchte, sondern in der arabischen Region, wo es halt relativ wenig regnet, wird oft Kies einfach aufgeschüttet, damit der Boden nicht austrocknet. Das schützt den Boden vor Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, also wenn es dann mal regnet, die sickert halt dann durch den Kies durch. Und also das, in dieser Region gibt es halt relativ wenig organisches Material, was man dann anderweitig zum Mulchen benutzen könnte. Deswegen also den Boden vor Austrocknung schützen wäre ein weiterer Vorteil.
Ja, genau. Ich glaube, Steine nutzt man in Deutschland. Wenn man sie nutzt, ist es ein bisschen verpönt, diese Steingärten. Ist halt für Recht. Die Natur jetzt nicht so das Dolze, aber genau in diesen arabischen Ländern hat es natürlich einen ganz anderen Hintergrund, als dass man zu faul ist, irgendwie da mit irgendwelchen Pflanzen umzugehen. Genau, und wie du meintest, bei uns ist es dann wahrscheinlich eher, dass man irgendwie so immer so ein konstantes Feuchtigkeitslevel hat, ne, dass es nicht so schnell austrocknet. Natürlich viel besser für Mikroorganismen. Ich werfe mal noch einen weiteren Vorteil hier in die Runde, wenn das genehm ist. Und zwar hatten wir ja die einmal die Unkrautunterdrückung und wir hatten die den Schutz vor Austrocknung. Nun ist es ja in Deutschland gerade so, oder hier in Mitteleuropa generell, dass wir sehr starke Temperaturschwankungen, ne, vom Winter oder im Frühjahr, wenn man anfängt zu pflanzen, kann es manchmal noch frieren, bis Sommer, wo es extrem heiß ist. Das hat man in anderen Ländern nicht so. Und da hilft auch diese Mulchschicht, denn die ist wie so, isoliert den Boden halt, weil sehr viel Luft dazwischen oft und das Material selber natürlich auch noch, sie isoliert und schützt somit diesen Boden, puffert das Ganze so ein bisschen ab vor extremen Temperaturschwankungen. Ne? Also wenn es dann doch mal friert oder so, dann bleiben die Teile der Pflanze, die unterhalb dieser Mulchschicht sind und die Mikroorganismen und so, die da leben, doch geschützter. Und wenn es extrem heiß wird, auch davor schützt sie dann. Natürlich auch wieder den Nachteil, es gibt auch Pflanzen, die brauchen diese Temperaturen im Frühjahr, zum Beispiel Gemüse. Kommen wir vielleicht ja später noch zu, was da so die einzelnen Vorteile sind für die einzelnen Pflanzen und bei den einzelnen Mulcharten. Auf jeden Fall, die brauchen diese Temperaturen im Frühling und man schützt dann auch den Boden natürlich auch vor den ersten wärmenden Sonnenstrahlen und isoliert es davor. Das heißt, der bleibt ein bisschen länger kalt. Deshalb muss man da immer, wird viel drum gehen, ne? Man muss immer individuell gucken, welche Pflanzen habe ich und welches Material benutze ich. Deshalb, das ist nicht immer gut.
Okay, also ich sehe schon, es gibt Vor- und Nachteile dabei. Wenn du es jetzt gerade angesprochen hast, dass zum Beispiel im Frühjahr das Gemüse ja natürlich die erste Sonne am liebsten abbekommen möchte, wann wäre denn der beste Zeitpunkt, um zu mulchen? Gibt es da so eine Regel?
Ja, also das habe ich ja gerade gesagt, ne, das kommt immer extrem auf die Kultur an, die man anpflanzt. Bei Gemüse zum Beispiel sollte man es im Frühjahr noch nicht machen, wenn es noch kühl ist, weil du dann halt auch den Boden davor schützt, erwärmt zu werden. Da macht man es dann wahrscheinlich erst Anfang Sommer oder Ende Frühling, wenn man halt weiß, okay, es ist jetzt warm, es bleibt jetzt warm. Bei Pflanzen, die nicht so wärmeliebend sind, kann man es natürlich auch früher machen. Aber so dieses total Mulchen heißt es, glaube ich, manchmal so, ne, dieses ganze Jahr einfach eine Mulchschicht drauf haben. Das ist eigentlich, ist nicht so das Ziel des Ganzen. Früher war das so ein Ding, als es gerade so aufkam, aber inzwischen ist man da doch eher, okay, guck lieber, was du für eine Pflanze hast und dann entscheide individuell.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, sagen wir mal, ich habe mein Stück Land gemulcht, ich habe vielleicht ein paar Bäume da stehen, habe da Mulch drunter gemacht oder halt das Gemüsebeet. Wie lange dauert das denn ungefähr, also wenn es jetzt nicht ganz jährlich draufbleiben soll, muss ich das dann später wegmachen oder verrottet das? was passiert dann?
Ja, ja, das kommt halt auch wieder drauf an. Vielleicht sollten wir mal überlegen, welche Sachen man zum Mulchen. Es kommt halt auch wieder drauf an, was man benutzt. Ne? Also wenn du, wie gesagt, wenn man Steine benutzt, dann bleiben die halt immer da. Die verrotten halt nicht. Wenn man Stallmist oder sowas benutzt, der ist halt sehr schnell verrottet. Oder wenn man Stroh benutzt, das dauert dann wieder länger. Meistens hat man aber so bei den Sachen schon das Ziel, dass sie dann irgendwann verrottet sind. Und dann auch die Nährstoffe, was ein weiterer Vorteil ist von Mulchen. Ich habe hier nämlich noch sehr viel auf meiner Liste. Dass, wenn man jetzt, wir haben ja eben gesagt, ne, man kann anorganisch oder organisches Material nehmen. Wenn man organisches Material nimmt, also alles, was irgendwie mal gelebt hat oder ja, was lebt jetzt nicht unbedingt, dann ist es halt so, dass diese Mikroorganismen im Boden, nicht nur die Mikroorganismen, auch alles, was ein bisschen größer ist, anfängt, diese Mulchschicht zu zersetzen, ne? Und die wird dann umgesetzt und in Nährstoffe aufgespalten und die werden dann irgendwann der Pflanze verfügbar gemacht. Und somit dient die Mulchschicht auch als ein bisschen Nahrung für die Pflanzen, beziehungsweise erstmal für die Tierwelt und danach für die Pflanzen und somit auch ein bisschen als Nahrung. Kommt natürlich wieder drauf an, was man benutzt, dann geht's auch darum, wie schnell das geht, wie ist der Stickstoffgehalt und sowas.
Aha. Okay, Stickstoffgehalt, da sprichst du gerade was an, hat es im Vorgespräch auch mal kurz angerissen. Da gibt es etwas, von dem du erzählt hast, das C-N-Verhältnis?
Ja, weißt du, wofür C und N stehen?
Ja, das weiß ich. Das ist einmal
als Chemie-Alkaler.
Das C steht für Carbon, also Kohlenstoff, und N, Nitrogen, Stickstoff.
Stark, ja, das ist sehr gut. Also das C-N-Verhältnis ist quasi das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff in dieser Pflanzenrest zum Beispiel. Na, wenn wir jetzt Stroh oder so haben, dann haben wir ein bestimmtes Gewichtsverhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff. Und das ist das C-N-Verhältnis. Und das ist sehr wichtig beim Mulchen, aber du hast es auch gesagt, beim Kompostieren ist es auch wichtig, ne? Da geht's nämlich, dieses CN-Verhältnis hat einen direkten Einfluss auf die Abbaugeschwindigkeit. Das heißt, je weiter das CN-Verhältnis ist, also je größer das C, zum Beispiel 100 zu 1, umso länger dauert es, bis das umgesetzt wird, weil wir haben viel Kohlenstoff, wir haben wenig Stickstoff. Beim Mulchen wollen wir jetzt nicht unbedingt ein ganz enges CN-Verhältnis, zum Beispiel Mist ist so, dass das nächste, was man sich bei Mulchmaterialien denken kann, es hat so ungefähr 15 zu 1 CN-Verhältnis und wird dementsprechend sehr schnell umgesetzt. Das heißt aber auch, dass die Pflanze sehr viel Stickstoff auf einmal bekommt. Kommt natürlich wieder auf die Pflanze an, aber oft ist es zu viel Stickstoff auf einmal. Damit kann die das nicht umnehmen, die nimmt es trotzdem alles. Also die nimmt Stickstoff, nehmen die, was geht, so ungefähr. Und das ist dann zu viel. Das heißt, die Pflanze wird dann sehr anfällig für Krankheiten. Sie wächst, also schießt dann zu schnell und das ist nicht so gut. Deshalb beim Mulchen, bei Mulchmaterialien strebt man meist, es kommt wieder sehr auf die Kulturart an, aber man strebt so ein CN-Verhältnis von 30 ungefähr an. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und nachgeguckt, was hat denn CN-Verhältnis von genau 30? Mhm. Und wir hatten ja schon gesagt, ne, Rindermist hat 15 zu 1 ungefähr und ein CN-Verhältnis von genau 30 zu 1 hat Rindenmulch von Fichten. Noch ein paar andere Beispiele, Getreidestroh zum Beispiel hat 100 zu 1, Sägemehl hat 200 zu 1. Ihr merkt, ne, alles, was wo man jetzt auch denkt, okay, wenn ich das jetzt hier hinschmeiße, das dauert, bis es verrottet ist. Das ist ein sehr weites CN-Verhältnis.
Und da hast du gerade was angesprochen, und zwar hast du den Kompost mit reingebracht. Und zwar hatte ich vor, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, hätte ich den Unterschied zwischen Mulch und Kompost nicht gewusst. Vielleicht geht's einigen Hörern genauso. Kannst du mal vielleicht sagen, wann benutzt man was und was ist der Unterschied dazwischen?
Ja, also Kompost benutzt man ja für alles Mögliche. Meistens ja irgendwie, um als Nährstoffquelle in den Boden einzubringen oder zum Humusaufbau. Und Kompost ist ja meist so, den bereitet man ja vor, ne, in einem Kompost oder so. Und gibt es dann, arbeitet es ja auch meist ein mit in den Boden. Beim Mulchen ist es jetzt so, dass man auch so Mist oder sowas benutzen kann, aber das ist ja eher eine Schicht, die doch etwas länger drauf bleiben soll. Ne? Man will ja gar nicht, dass sie so schnell umgesetzt wird. Es ist mehr wie so eine Bedeckung für den Boden. Da kann man ja auch wir hatten es ja eben gesagt, ne, so Rindenmulch oder sowas, da ist das Wort schon mit drin, sowas benutzen. Und manche machen das ja auch nur zu Dekozwecken, ne? Also so Holzschnipsel oder so benutzt man ja auch nur manchmal zu Dekozwecken, einfach weil es sieht halt auch sehr aufgeräumt dann aus. Und ich finde auch sehr gut. Also es hat dann auch noch den Vorteil, dass es besser aussieht, wenn man es gut macht. Ja, und das ist der Unterschied dann zu Kompost. Also es sind zwei andere, zwei verschiedene Dinge. Aber man kann natürlich auch, was man dazu sagen muss, man kann natürlich auch eine Mulchschicht verpassen dem Ganzen und darauf abzielen, den Boden schnell mit Nährstoffen zu versorgen. Dann ist es auch relativ ähnlich, aber immer noch was anderes.
Also ist es dann praktisch, wenn man jetzt eine schnell verrottende Mulchschicht aufbaut, ist es dann so, als würde man einen Kompost auf der Fläche eine Kompostierfläche auftragen,
die sich dann schnell umsetzt. Genau, so in die Richtung. Man kann auch übrigens Pflanzenkohle mit reingeben in dieses Mulchmaterial und das dann nachher mit einarbeiten. Das geht auch.
Ja, super. Hab ich auch schon gesehen. Nährstoffe ja direkt mit gespeichert.
Ja.
Und jetzt noch das dritte Wort, was ich mir aufgeschrieben hatte, in dem ganzen Kontext: Humus. Was ist denn jetzt genau Humus? Wird Kompost zu Humus? Wird Mulch zu Humus?
Vielleicht alles zu Humus, alles Organische wird irgendwie zu Humus am Endeffekt. Ja genau, Humus ist quasi, gibt's verschiedene Definitionen. Am besten kann man sich, glaube ich, vorstellen, ist organisches Material, was schon einen gewissen Zersetzungsprozess hinter sich hat. Also alles, was irgendwie mal gelebt hat im Boden, was jetzt tot ist und angefangen wird zu zersetzen. Pflanzenteile, Tiere, tote Mikroorganismen, all das wird zu Humus umgesetzt. Und genau das Ziel ist es ja auch zum Beispiel bei Mulchschicht oder Kompost. Das ist ja auch alles, was mal organisch, das meiste, vielleicht kommen wir nachher noch zu anorganischen Mulchmaterialien. Genau, aber wenn es organisch ist, ist es ja alles, was mal gelebt hat, das wird dann umgesetzt und dann zu Humus. Und Humus ist dann quasi diese fein zersetzte organische Substanz. Gibt's verschiedene Definitionen, aber das ist so, das glaube ich, das Allgemeine. Und dann gibt's noch zwei Arten: Nährhumus und Dauerhumus. Nährhumus dient zum Beispiel den Mikroorganismen als Futter, also die setzen das dann um. Diese Nährstoffe da drin werden mineralisiert, dass die Pflanze die aufnehmen kann. Ist nämlich auch so, viele Nährstoffe liegen so, können wir vielleicht mal eine Folge drüber machen. Viele Nährstoffe liegen so im Boden vor, dass die Pflanze sie gar nicht aufnehmen kann. Also die Pflanze, also der Boden kann voll mit Kalium zum Beispiel sein, aber die Pflanze kann es nicht aufnehmen, weil es einfach in der falschen Form da ist. Hängt auch zum Beispiel mit dem pH-Wert zusammen. Und diese Mikroorganismen mineralisieren das aber, diesen Nährhumus, und dann kann die Pflanze die Mineralien aufnehmen. Dann bleibt aber natürlich noch Sachen übrig, die nicht zersetzt werden können, und das ist der sogenannte Dauerhumus, und der bleibt sehr lange im Boden, weil er halt nicht mehr oder nur sehr langsam weiter zersetzt werden kann. Ein bisschen wie in der Pflanzenkohle-Folge, die wir gemacht haben. Allererste Folge, unbedingt anhören. Und das ist dann der sogenannte Dauerhumus, der bleibt sehr lange im Boden und der speichert dann Wasser und Nährstoffe, auch wie die Pflanzenkohle. Und das sind halt auch stabile Kohlenstoffverbindungen. Und genau, und dient halt auch der Bodenstrukturverbesserung. Also Humus ist sehr wichtig, aber wir hatten ja gesagt, ein Humusaufbau dauert auch sehr lange und dauert aber auch lange, bis er dann wieder mineralisiert ist. Man hat ja immer so, ich habe eine Klausur geschrieben, ich hoffe meine letzte, da war eine Frage, die auch so ein bisschen in die Richtung ging, da ging es halt um Mineralisierungsraten vom Humus und so. Und davon werden, glaube ich, 2%, 1-2% im Jahr von dem Stickstoff mineralisiert. Vom Humus. So, aber so der kleine Exkurs zum Humus, kann man auch ganze Folgen mitfüllen.
Ja, lustig. Ist ja richtig passend, dass du da gerade das Examen geschrieben hast. Wie war das jetzt? 2% wird vom Humus mineralisiert?
Ungefähr. Okay. Ist ganz unterschiedlich. Also es geht auch von 0,2 bis 2,5%.
Mineralisiert heißt im Grunde, dass es den Pflanzen verfügbar gemacht wird.
Genau, da diese Nährstoffe, die dann mineralisiert werden, können die Pflanzen aufnehmen und dafür verrottet, also man sagt ja, ne, verrottet auch Neues, kommt auch Neues dazu. Aber es dauert halt lange, bis Humus aufgebaut wird. Deshalb ist es so wichtig. Früher hat man das in der Landwirtschaft so gemacht, dass man, man hat zum Beispiel das Ganze gepflügt und dann wird der Humus, der da ist, wird dann halt sehr schnell umgesetzt. Ne? Das heißt, diese Nährstoffe, die im Humus gespeichert sind, wurden dann umgesetzt, aber dein Humus wurde halt immer weniger. Ne? Das heißt, jetzt war es cool, aber deine Kinder, die den Hof dann mal übernommen haben, die hatten dann Probleme, den Humus wieder aufzubauen. Macht man heute nicht mehr so viel. Aber das kommt jetzt ganz auch, wenn ich mal hier so ein bisschen abschweifen kann. Es ging im Zusammenhang mit dem Glyphosatverbot. Da sieht man wieder, wie extrem alles zusammenhängt. Ist jetzt die, wenn Glyphosat, ich bin gar nicht auf dem neuesten Stand, wenn es verboten werden soll, ist es so, dass es wieder mehr mechanisch bearbeitet wird, der Boden. Und das heißt auch, dass es dazu kommt, dass Humus wieder abgebaut wird mehr. Und deshalb befürchtet man, dass wenn es halt verboten ist und man kein so effektives Pflanzen Schutzmittel mehr hat, dass dann der Humus weiter abgebaut wird, dass das dann ein Problem wird. Jetzt sieht man mal, wie extrem alles miteinander zusammenhängt. Deshalb ist es immer schwer, da einzelne Themen so rauszupicken und einzeln zu besprechen.
Ganz schön vielschichtig. Ja. Du hattest eben angesprochen, dass wenn die Erde umgebrochen wird, dann setzt sich der Humus schneller um.
Genau, weil der Sauerstoff dran kommt. Da kommt Sauerstoff dran, die Mikroorganismen arbeiten effektiver oder werden überhaupt erst aktiviert und dann dadurch wird es umgesetzt.
Okay, und dann wird's, wenn man das jedes Jahr umbricht, wird immer weiter der Humus abgebaut und am Ende ist im
Grunde nichts mehr. Und du hast ja auf Feldern, trägst du auch alles ab meistens, was drauf ist oder einen großen Teil. Deshalb hast du natürlich auch weniger Biomasse, die zu Humus werden kann und düngst dann halt, ne? Damit es ausgeglichen ist.
Wo du es gerade angesprochen hast, Felder, Landwirtschaft, kommen wir mal zurück zum Ursprungsthema Mulching.
Mulching.
Ja, es ist ein bisschen aus dem Englischen, ab und zu drifte ich da rein. Mulching. Mulchen. So, war das deutsch genug?
Das ist ein Wort, was sich im Deutschen viel besser anhört als im Englischen, finde
ich. Ja. Wenn ich jetzt mal in die Landwirtschaft gucke, wird es da häufig verwendet?
Ja, also in der Landwirtschaft ist das ein bisschen anders meistens, das Mulchen. Und zwar, vielleicht kennt man das von so Randstreifen an Feldwegen oder so. Da wird meistens das, was drauf wächst, halt abgemäht und dann aber liegen gelassen als so eine Mulchschicht. Das ist meist das, was in der Landwirtschaft als Mulchen genutzt wird. Das heißt, man hat zum Beispiel beim Raps oder so die Stoppel, die noch draufstehen. Beim Raps sind die ja relativ hoch. Die werden dann abgemulcht und einfach liegen gelassen. Also das heißt, man karrt nicht extra ein Mulchmaterial ran, sondern man nimmt das, was drauf ist und häckselt das und lässt es dann liegen. Das heißt, es kann dann schneller umgesetzt werden. Genau, aber ansonsten so dieses wie im Garten ist nicht so ein Ding. Vielleicht im Gemüseanbau mit so Vlies, dass man damit mulcht. So ein Vlies, also einfach so ein dünnes Tuch. Aber da bin ich zu wenig in der Materie drin, das weiß ich nicht.
Ja, das mit dem Tuch hätte ich jetzt ganz ehrlich auch nicht als Mulchen anerkannt, weil ich immer gedacht hätte, da muss man irgendwas draufbringen. Aber anscheinend scheint es ja eine ähnliche Funktion zu haben. Ich denke mal, es bedeckt den Boden, schützt ihn vor Sonneneinstrahlung und vielleicht ist das ja die Voraussetzung
dafür. Genau. Das wird auch, es gibt da so ein englisches Wort, wir sind mir gerade in Plastikmulching oder so, Plastikmulchen heißt es, glaube ich, wenn es sowas ist, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Wer sich dafür interessiert. Aber wir machen ja viel im Komplex Permakultur und nachhaltige Landwirtschaft. Da macht es natürlich wenig Sinn, eine Plastikplane oder so ein Vlies da auszufahren.
Genau.
Aber was es da natürlich gibt, ist so zum Beispiel alte Zeitungen oder Pappe oder so. Kann man auch benutzen. Wenn man die eh wegschmeißen würde, ist das natürlich auch noch eine Alternative.
Oh ja, da kann ich vielleicht eine kurze Anekdote anbringen. Das haben die nämlich auch in Australien gemacht. Die haben da so einen kleinen Food Forest. Ich habe jetzt übrigens den deutschen Namen für Food Forest. Der heißt, Waldgarten, genau.
Waldgarten, ist im Deutschen. Ja.
Jedenfalls haben die da einen angepflanzt. Da pflanzt man die verschiedenen Bäume und Sträucher an. Und die haben auch dann halt schwer gemulcht, damit die Pflanzen halt eine gute Basis hatten, auf der sie wachsen konnten. Und was sie dort gemacht haben, was du gerade angesprochen hast, die haben alte Kartons genommen, haben die Plastikstreifen abgezogen und haben einfach die Kartons auf die Erde gelegt, haben damit praktisch das Unkraut, was da, oder die Beikräuter, die da gewachsen sind, und das Gras, was da gewachsen ist, haben die damit dann unterdrückt. Und dadurch, dass kein Sonnenlicht durchkam, ist es halt nicht weiter gewachsen und die Nährstoffe und der Platz blieb halt übrig für die Pflanzen, die man da dort ziehen wollte. Ich muss aber sagen, da muss man schon richtig viel und dicke Schichten von Pappe nutzen. Also ich habe das auch selbst mal probiert. Und man muss wirklich Pappe über Pappe und immer über die Ecken, also wo die verschiedenen Kartons dann aneinander liegen, muss man nochmal Pappe drauf machen und dann nochmal, dass auch wirklich da nichts durchwächst. Und in meinem Versuch, wenn ich hier gestartet hatte, hatte ich dann das mit der Pappe gemacht und hatte dann schön Wiesenschnitt genommen, den hatte ich mir irgendwo von einem Feldrand, habe vorher den Bauer gefragt gehabt, habe ich mir das genommen und dachte, super, guck mal, habe ich gratis Mulch bekommen, ist schön alles aufgetragen. Ja. Und dann kam natürlich dann ganz viel Unkraut daraus, weil die ganzen Samenkörner von den Pflanzen da drin waren. Darauf muss man halt auch noch mit aufpassen. Und hast ja
genau das noch
gesagt.
Entschuldigung.
Wenn dann Beikräuter dort wachsen, ist es schwer, sie dort rauszukriegen.
Genau, der ist auch noch so ein Problem, ne? Je nach Mulchmaterial, dass man halt auch bei so Stroh oder so, da sind halt auch schon mal noch mal Körner mit drin, dass man sich dann den Feind in Anführungszeichen mit dem Schutz direkt ins Haus holt. Hm. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber was noch ein Vorteil ist, wenn du so eine Mulchschicht hast, das passt vielleicht zu unserer zweiten Folge, die wir aufgenommen haben, zum Thema, wo du von der Flutkatastrophe erzählt hast. Wer da einen sehr spannenden Zeitzeugenbericht hören will, zweite Folge anhören. Und zwar ist es so, gut, ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber es ist so, dass sie das auch noch ein Erosionsschutz ist. Ne? Wir haben ja auch viel, gerade bei so Hackfrüchten hat man viel das Problem, dass mit Erosion, das heißt, ne, wenn es irgendwie regnet, wird dann halt die obere Schicht weggespült. Wenn so ein Regentropfen auf den Boden prallt, dann springen halt immer so Teile von dem Boden mit raus, von der Erde, und die werden dann irgendwie weggespült oder so. Ist natürlich schlecht, ne, weil wir haben ja eben drüber geredet, Oberboden ist halt der fruchtbare Boden, den willst du ja gerade behalten. Und wir haben auch geredet, wie lange es dauert, den aufzubauen. Und diese Mulchschicht, die bremst dann halt diesen Regen ab, ne? Der tropft dann vielleicht durch, aber es ist nicht so, dass du so eine extreme Erosionsgefahr hast wie bei einem nackten Boden. Ne? Ist wieder so, in der Natur ist das halt auch, gibt's das halt auch nicht so, ne? So einen unbedeckten Boden. Relativ selten. Schafft doch immer wie irgendwas da zu wachsen oder es liegt Laub oder sowas.
Ja, genau. Wenn man jetzt in den Wald reinguckt, da liegen ja, und wenn man den Wald jetzt einfach sich selbst überlässt, dann liegen da Zweige, Äste, Laub, Zapfen, alle möglichen Sachen durcheinander und es ist eine richtig dicke Schicht, bis man, wenn man da mal gräbt, bis man dann wirklich auf den Boden kommt. Ja. Dazu zu dem Erosionsschutz habe ich eben noch in einem Artikel gesehen. In Spanien gab es da ein ganz interessantes Konzept. Die haben so kleine Büsche dort angebaut. Das müsste an der Ostküste sein. Das ist auch eine relativ trockene Gegend. Und die haben aus relativ grobem Kies so kleine U-förmige Mauern, die vielleicht so 30 Zentimeter waren, um diese Sträucher drumherum aufgeschüttet. Und es ist halt um jede Pflanze haben die das gemacht, hat dann so einen Durchmesser von einem Meter. Und ich kann mir gut vorstellen, das wird wahrscheinlich auch dann damit zu tun haben, dass wenn es dann mal regnet, dass es keine Erosion gibt oder die Erosion zumindest gebremst wird, weil die Geschwindigkeit des Wassers, das sich dann über die Landschaft bewegt, gebremst wird und dass die Sedimente dann wieder absinken können und nicht weggespült werden.
Auch sehr spannend. Da ist mir was eingefallen, in der letzten Folge wollte ich das eigentlich schon gefragt haben, aber ich denke, jetzt gerade, wo du von Spanien sprichst, wir hatten ja darüber geredet, dass wir schon mal so, dass man schon mal so, wenn man über Permakultur sich interessiert, also letzte Folge war Thema Permakultur, dann überlegt man auch schon mal, oh gut, jetzt muss ich auch selber sowas starten. Wenn du jetzt eine wieder in Planungswut kämst und eine anfangen würdest, was wäre denn so dein Land, wo du sagen würdest, okay, da würde ich das gerne machen, ohne jetzt irgendwelche Beschränkungen zu überlegen, einfach so, wenn du dir eins aussuchen könntest. Hättest du eins, wo du sagst, okay, da war es so schön da, oder musst ja nicht mal da gewesen sein, aber du warst ja schon fast überall. Wo willst du sowas starten?
Ja, also zum einen muss man da vielleicht sagen, im Grunde kann man es so gut wie überall machen. Ist halt dann immer ein bisschen was anderes. Und was wir auch in der Permakultur-Folge angesprochen haben, in der Permakultur geht es halt viel darum, mit Wasser zu haushalten. Das heißt, viele Konzepte, die es dort gibt, gehen darum, dass man Wasser in den Boden bringt, Wasser auf der Fläche hält, dass man sich auf Dürreereignisse vorbereitet. Und von daher fände ich sehr spannend, mal genau in eine trockene Region zu gehen, wo es eben genau darum geht. Da kann man nämlich dann die ganzen Prinzipien austesten und gucken, wie schaffe ich das, wenn es einmal regnet, von jeder Fläche, die ich dort habe, das Wasser optimal zu nutzen. Das heißt, wenn ich einen Hügel habe, dass ich das Wasser versuche, möglichst weit oben am Hügel zu halten, dass ich das in die Erde leite, dass es nicht abfließt, dass ich im Idealfall keinen Abfluss von Wasser habe, das dann in irgendeinen Fluss oder ins Meer oder sowas spült und dann halt auch Nährstoffe mitnimmt. Und dann das Konzept von Swales, also von diesen Schwellen, habe ich auch schon mal von geredet, die man dann durch die Landschaft zieht, die dann im Grunde wie so kleine Dämme wirken, die dann das Wasser zurückhalten, dass es dann über die Tage ins Erdreich einziehen kann, dass das Erdreich voll gepumpt ist mit Wasser, wo es dann halt sehr sicher ist. Mulchen, man merkt, ich falle immer wieder rein. Mulchen ist natürlich
auch eine Komponente. Oder Mulchen, aber Mulching hat sich komisch angehört.
Ich kann mir einfach nicht verkneifen. Jedenfalls, das ist halt auch eine Komponente, dass man guckt, okay, wie kann man das nutzen, damit der Boden eben nicht austrocknet? Was für Pflanzen kann man dort reinbringen und vor allem auch kleine Fläche. Wenn man da ein bisschen Steigung mit drin hat, so ein paar Wände, kann man ja auch Kletterpflanzen dranbringen. Kiwis zum Beispiel sind auch eine total klasse Pflanze, die auch in viel kühleren Klimazonen vorkommen, als man eigentlich glaubt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, braucht die Kiwi auch Frost im Winter. Hast du ja auch schon mal angesprochen, dass es ein paar Pflanzen gibt, die Frost brauchen. Und ich meine, die Kiwi ist eine davon, weswegen jetzt in Neuseeland schon bedenklich in die Zukunft gucken, weil es da dann manchmal keinen richtigen Frost gibt und dann die Ernten ein bisschen mau ausfallen.
Verrückt, ne? Dass man, da ja. Denkt man eigentlich gar nicht, dass man Frost braucht, um eine gute Ernte zu kriegen.
Ja, ne, ist faszinierend. Faszination der Natur. Genau, das wäre so meine Idee.
Aber und, jetzt hast du noch kein Land gesagt, also Australien, ach, oder
was? Nee, ganz ehrlich, Spanien ist halt auch ein Land, was jetzt stark von Dürre betroffen ist. Und ich mag die Sprache so oder so. Also Spanien wäre schon ein Land, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Sprichst du ein bisschen Spanisch?
Sí. So, Pablo, Español, un poco. Ich habe es mal ein bisschen gelernt.
Das ist das kleinste Hindernis.
Genau, genau. Was wäre denn,
nee, cool.
Was wäre denn für dich so ein Standort, ja, wo du dich, ja, aufbauen würdest?
Ich glaube, ich würde
die Frage mal zurück.
Ich war noch nie in Australien, also auf dem Kontinent. Deshalb, das ist ja so immer, ne, das Erste, woran man denkt, wenn man an Permakultur denkt. Deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ich hatte mir auch überlegt und ich dachte, ich war schon viel in Schweden, fände ich eigentlich cool, aber das ist mir im Winter zu kalt. Da liegt halt sehr lange sehr viel Schnee und dann kommt man auch halt mit der Permakultur irgendwann an seine Grenzen.
Und die Dunkelheit.
Halt, ja genau, und es ist sehr lange dunkel. Aber dann dachte ich so, auch in die andere Richtung, so Italien fände ich, glaube ich, cool. Ich mag das da, wenn selbst im Winter noch irgendwie da irgendwas an den Bäumen wächst und im Sommer dann so Zitrusfrüchte anbauen kannst. Das ist sowas, was du in Deutschland halt eher nicht so kannst. Und deshalb, glaube ich, wäre das auch so, auch wärmere Regionen, wäre so meins. Aber ich weiß nicht, würde mir, glaube ich, überall Spaß machen.
Auch so ein ganz faszinierendes Konzept, das du eben angesprochen. Wenn man groß wird hier in Mitteleuropa, gewöhnt man sich dran, dass im Winter eine Jahreszeit ist, wo eigentlich nichts wächst. Also so gut wie nichts wächst. Es steht halt noch auf dem Feld. Ich glaube, Grünkohl oder Rosenkohl kann man lange stehen lassen. Bis in den Dezember, der Januar hinein. Aber eigentlich ist es im Grunde eine relativ tote Jahreszeit. Und wenn man dann in andere Regionen guckt, ich war mal in Costa Rica und dort haben die dann Ananas angebaut. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn die Saison davon? Und die meinten, ja, die wächst immer. Und die können im Grunde, egal in welcher Saison die sind, können die einfach eine Pflanze anpflanzen und dann dauert es eine bestimmte Anzahl an Wochen oder Monaten und dann ist sie fertig. Und das
kann man sich hier gar nicht vorstellen.
Nee, das fände ich einfach so auf einer gewissen Weise befreiend, wo ich mir denke, du hast im Grunde keine Ausrede mehr, dass du sagst, ach ja, jetzt ist die falsche Jahreszeit, ich fange in 4-5 Monaten an, wenn es wieder möglich ist. Ja, sondern du kannst sagen, heute fange ich an, heute nehme ich ein Samenkorn in die Hand und starte ein kleines Projekt.
Und hat man denn dann in Costa Rica schon so ein Tageszeitenklima oder ist das schon so, dass Winter und Sommer sich irgendwie unterscheiden?
Ja, schon, also das, was ich erlebt habe, ich war 2 Monate im Dezember und Januar dort und das, was ich gesehen habe, war halt deutliches Tageszeitenklima. Also die Tage, ganz interessant, die Tage haben alle sehr früh, es wurde sehr früh hell, so um 5 Uhr und auch sehr früh dunkel, um 6 Uhr nachmittags. Das fand ich, und wenn es dunkel ist, dann passiert halt auch nichts mehr. Ist ja Mittelamerika, ist jetzt nicht so die sicherste Region auf der Welt. Aber genau, also von Jahreszeiten habe ich damals dann wenig gespürt. Ich glaube, da geht es auch mehr dann um Regenzeiten oder Nicht-Regenzeiten. Ja. In anderen Regionen der Welt gibt es dann in Asien den Monsun, wo man sich dann, glaube ich, eher nachrichtet. Aber von der Sonneneinstrahlung her und von der Wärme her, glaube ich, gibt es da nicht so viele Unterschiede.
Meinst du, würdest du den Winter vermissen, mal so richtig kalt?
Vielleicht nach einer Zeit, ja. Ich habe dort auch einen Costa Ricaner kennengelernt, der dann mal nach Europa kommen wollte. Und dann habe ich ihn gefragt, zu welcher Jahreszeit. Und er meinte, im Januar oder im Februar. Meinst du dann, ja, aber es ist halt nicht schön. Es ist halt grau und nass. Aber er wollte halt mal den Winter erleben. Er hat halt nie Minusgrade erlebt. Er hat nie Schnee gesehen und sowas. Ist auch ganz, ganz interessant, wenn man so drüber nachdenkt.
Weil dann aber ist ja auch ein bisschen Zugang. Abwechslung dann, ne? Also dann hast du ja nicht jeden Tag das Gleiche. Ist halt Frühling und Herbst und so. Ist ja noch ein bisschen ähnlich. Aber so, sonst ist es ja komplett irgendwie anders.
Das stimmt schon, ja. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen in der Geschichte verloren. Da träumt er
wieder von der großen, weiten Welt.
Ja, wer weiß, ne, was die Zukunft bringt, wo es einen nochmal hinschlagen wird. Naja, kommen wir mal zurück zum Mulchen. Wir können das Mulchen kurz darauf beziehen. das habe ich nämlich damals in Australien auch gelernt. Da war ich im Süden von Australien, da ist subtropisches Klima. Und die haben gesagt, desto weiter man sich, also in den Subtropen musste man schon sehr hohe Mulchschichten aufbauen, weil durch die Temperaturen und durch den vielen Regen, den sie bekommen, der Mulch sich sehr schnell umsetzt. Und dann hatte man, also mindestens 30 Zentimeter sollte man auftragen. Und es hieß, in kälteren Regionen muss man das weniger dick machen, weil es da langsamer verrottet. Ja, auch noch ein ganz interessantes Konzept, was man mit bedenken muss, wenn man mulchen möchte.
Ja, ja, hier kommt es wieder, kommt halt auch extrem drauf an, was man benutzt. Ne? Also wenn du so Schnitt, so Grasschnitt benutzt, den darfst du halt hier auch, also was heißt hier, den darf man halt generell, sollte man den nicht zu dick machen, weil das merkt man ja schon, der ist dann sehr luftundurchlässig und es muss halt schon Luft irgendwie an den Boden rankommen. Und aber so Stroh und so macht man, sollte man hier auch schon so 20, 30 Zentimeter, also da kann man ruhig draufhauen. da kommt gut Luft durch und der dauert lange, bis er umgesetzt ist. Das ist auch jetzt vom Volumen her eine sehr geringe Dichte. Deshalb kann man da ruhig auch hochstapeln hier. Nicht nur in den Subtropen.
Gibt's denn etwas, was man einem Mulchanfänger empfehlen kann, wenn man, sagen wir mal, ich würde jetzt, hab einen Garten, den bewirtschafte ich schon seit einiger Zeit und jetzt möchte ich mich dazu, jetzt entscheide ich mich dazu, mulchen zu wollen. Wie soll ich das Ganze denn jetzt angehen? Soll ich jetzt gucken, ob ich irgendwo einen Landwirt finde, der mir Stroh verkauft? Soll ich meinen Grasschnitt aufbewahren oder im Baumarkt fertigen Mulch kaufen?
Also ich find's ja immer sehr gut, wenn man da dieses Kreislaufdenken mit reinnimmt. Also ich gucke, okay, wo habe ich Biomasse, die übrig ist? Zum Beispiel beim Rasenmähen oder beim Heckeschneiden oder habe ich irgendwie Tiere, wo ich Stroh aus dem Stall hole oder sowas. Und halt gucken, wo bleibt irgendwo ein Grünabfall quasi übrig. Können auch irgendwelche Pflanzen sein, die man wegschneidet, sowas. Und das würde ich dann, glaube ich, als Mulchschicht nutzen. Gut, man kann natürlich auch sich extra Stroh kaufen oder sowas. Ich glaube, Stroh ist am einfachsten am Anfang irgendwie. Er hat zwar ein sehr weites CN-Verhältnis, haben wir gelernt. Also es ist nicht so, dass du dann viel Nährstoffe deinem Boden zuführst. Aber es sieht halt auch sehr gut aus. Genau, und deshalb würde ich, ist, glaube ich, das wäre so das, womit ich anfangen würde. Gucken, dass ich das irgendwie, irgendeine Ressource finde, die ich viel bei mir im Garten übrig habe, die ich sonst irgendwie vielleicht auf den Kompost schmeißen würde im Idealfall oder halt in die Tonne. Ich weiß nicht, was man sonst so macht. Genau, und das würde ich dann benutzen. Dann kann man sich natürlich erstmal überlegen, was will ich mit dem Mulchen erreichen? Habe ich jetzt irgendwelche stark nährstoffzehrenden Pflanzen, also es gibt, können wir auch mal zu erzählen, es gibt so Pflanzen, die sehr viele Nährstoffe brauchen, es gibt welche, die brauchen sehr wenige. Wenn ich jetzt welche habe, die sehr viele brauchen, Gemüse ist da viel bei, also so, auch so Gurken oder Tomaten oder sowas, Kürbis, die brauchen viele Nährstoffe. Du nickst so zustimmt.
Ja, Kürbisse ist ja, war mal genau, meine Lieblingspflanze,
genau, sowas,
ist
immer noch weit oben. Die brauchen viele Nährstoffe und da bietet sich halt an, auch mit dem Mulchen Nährstoffe in den Boden einzubringen. Also dann könnte ich zum Beispiel so eine Mischung machen aus Stroh und Mist. Und dann, genau, das ist, könnte man zum Beispiel, wenn man das, ich glaube, im Verhältnis 1 zu 2, 1 Mist, 2 Stroh, wenn man das mischt, oder andersrum, ich hab's jetzt nicht im Kopf, ich schreib's in die Shownotes, dann hat man auch so ein CN-Verhältnis von ungefähr 30 und bringt sehr viele Nährstoffe auch mit in den Boden ein. Also das ist eine gute Mischung dafür. Und dann muss man halt immer so gucken, was das Ziel ist. Wenn du nur das Ziel hast, irgendwie den Boden zu bedecken, dann kannst du auch Laub oder reines Stroh nehmen. Laub zum Beispiel hat ja auch eigentlich jeder irgendwie, im Herbst zumindest, dann sammelt man das. Und genau, dann das, man kann ja auch das Ziel sein, nur den Boden warm zu halten. Halt überlegen, was ist das Ziel und was habe ich übrig. Einfach mal ausprobieren. Ja. Da kann man jetzt, also man kann jetzt damit, klar, wenn du da jetzt irgendwie einen halben Meter aus dem Rasenmäher das Zeug raus auf deinen Boden bringst, das ist jetzt nicht so vorteilhaft, aber sonst, wenn man da mit ein bisschen Sachverstand rangeht, dann kann man da nicht so viel falsch machen. Ich verlinke auch ein Buch in unseren Shownotes, was ich sehr spannend fand, was ich gelesen habe. Ist sehr praxisnah und sehr kurzweilig zu lesen und da ist viel zum Mulchen erzählt. Heißt das Mulchbuch, passenderweise.
Sehr passend, ja. Gibt es denn irgendwelche typischen Fehler, auf die man aufpassen sollte, die man, irgendwelche No-Gos, die man nicht machen sollte, wenn man mulcht?
Ja, das, was ich gerade gesagt habe, ne, also, dass man irgendwie nicht den Luft ausschließen sollte. Außerdem ist natürlich wieder wie immer, ne, das, was man draufschmeißt, das kommt auch in den Boden. Also, wenn ich dann irgendwas mit, wir hatten ja das Thema irgendwie Pappe oder so, wenn da ja dann noch diese Klebestreifen oder so dran sind, dann habe ich das nachher auch auf dem Boden oder im Boden im schlimmsten Fall. Oder wenn ich irgendwas habe, was vielleicht Schwermetall belastet ist oder so, sollte ich auch nicht unbedingt draufschmeißen, ne? Weil beim Boden ist immer so, alles, was man drauf haut, das kommt dann auch in den Boden und ist halt sehr schwer, dann wieder rauszuholen. Deshalb da wirklich gucken, dass das irgendwie vernünftiges Zeug ist. Außerdem jetzt nicht reinen Mist oder halt irgendwas sehr Nährstoff-Stickstoffhaltiges da drauf schmeißen. Das ist auch meist nicht so gut. Natürlich kommt wieder auf die Pflanze an, ne? Aber sowas. Und wenn man zum Beispiel Holz nimmt, das dauert halt extrem lange, bis es umgesetzt ist. Das ist dann vielleicht eher was für so optisches Mulchen.
Wird ja auch oft für Gehwege benutzt, weil wenn man jetzt ein Gemüsebeet hat und dadurch geht ein kleiner Gehweg, dann sieht man ja öfters, dass man dann Holzmulch auf dem Gehweg hat und neben die Beete haben dann Stroh oder sowas anderes, was
schneller. Wir hatten das ja auch, wir hatten das ja auch in der Permakulturfolge, dass man auch Pflanzen extra fürs Mulchen anbauen kann, ne? Dass man so Pflanzen nimmt, die sehr große Blätter ausbauen und die rupft man dann ab und schmeißt die halt wieder auf den Boden, damit dann zu mulchen, ne? Also das könnte man auch machen, wenn man sagt, okay, das sind dann meistens Pflanzen, die man sonst nicht nutzen kann, die haben halt einfach sehr große Blätter, aber sind dann selten irgendwelche Kulturpflanzen, die man danach verspeisen möchte. Genau, die pflanzt man dann quasi daneben an und rupft die dann ab. Die wachsen auch immer weiter nach und schmeißt dann drauf. Was ich auch gesehen habe, was viele machen, ist, dass sie so einen kleinen Teich nehmen und dann Entengrütze drauf. Und diese Entengrütze, wer schon mal ein Aquarium hat, wo einmal Entengrütze drin ist, nach 2 Tagen ist das ganze Ding voll damit. Also die verbreitet sich sehr schnell und dann nimmt man halt diese Entengrütze und nimmt die als Mulchmaterial.
Genau, das wollte ich auch angesprochen haben. Das hat nämlich so ein Permakulturtyp in Australien, Jeff Lawton, mal gezeigt.
Ah, der Jeff, von dem hören wir viel.
Ja, es war ein Typ, von dem ich halt sehr viel gelernt habe damals. Er hat auch sehr viel Content produziert, hat auch ganz viele Videos und sowas. Auf jeden Fall hat er mal in einem Video gezeigt, der hat nämlich auch so einen kleinen Teich und ist dann mit so einem großen Kescher dorthin und hat ab und zu dann einfach die Entengrütze abgekeschert und daneben dann auf die Anbaufläche, die er hatte, geschüttet. Ne? Und ja, die Entengrütze kann sich auf der Anbaufläche, weil sie ja nicht im Wasser schwimmt, nicht verbreiten. Das heißt, sie kompostiert sich, rottet und setzt sich halt dann als Mulch auf dieser Fläche ab. Ganz spannendes Thema.
Könnte man ja auch ein super System draus bauen, ne? Also man hat irgendwie so ein kleines Dach, wo man dann das Wasser auffängt, was da abläuft. Das läuft dann in irgendwie so eine kleine Wanne, wo man dann Entengrütze und vielleicht ein paar andere Pflanzen hat, das gleichzeitig irgendwie eine Bienentränke oder sowas und dann nimmt man die Entengrütze und schmeißt die auf sein Beet. Ja, super integriert das Ganze in so ein Permakultursystem.
Ganz genau. Soll immer versuchen, möglichst viele Dinge miteinander zu verbinden, möglichst viele Nutzen und Ausgangsstoffe miteinander so zu verketten, dass man eben nicht nur hat, ein Ausgangsstoff hat einen Nutzen, sondern immer mehrere.
Genau, ja, genau.
Bei der Wasserfläche hast du eben noch angesprochen, auch ein ganz spannendes Thema, was ich früher stark unterschätzt habe, dass man eben auch in Wasserflächen Sachen anbauen kann. Da gibt es also zum einen natürlich Tiere, ne, so Schalentiere und sowas, Krustentiere, aber auch Pflanzen. Ich weiß von einer, die Water Chestnut, die Wasserkastanie? Ja, ist das Wasserkastanie? Bestimmt. Water Chestnut heißt es auf jeden Fall. Ja, und das war etwas, das wird so eine Nuss, die kann man im Wasserflächen heranziehen. Und das fand ich ganz, ganz augenöffnend, weil bisher dachte ich immer, Wasserflächen, da schwimmen halt Fische drin und das war's. Mhm. Aber es kann halt auch dann ganz schöner Ausgleich sein. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus einem Permakulturbuch, kann man auf einer Wasserfläche sogar mehr Protein pro Quadratmeter erwirtschaften als auf einer Landfläche. Wenn man jetzt Nahrungsmittel, die man produziert, vergleicht, kann man natürlich auf die Menge der Nahrungsmittel gucken, aber oft vergleicht man die Proteine, weil Protein höherwertige Nahrung im Grunde angibt. Wenn man jetzt Weizen hat oder sowas, hat halt viele Kohlenhydrate, ist halt nicht so hochwertig die Nahrung, nicht so gesund, könnte man sagen, in großen Mengen. Deswegen, und nach dem Eiweißgehalt, wenn ich mich richtig erinnere, kann Wasser sogar besser sein.
Ja. Siehst du mal, ist natürlich immer so eine Erdoberfläche hat man meistens da, so ein Teich, den muss man sich natürlich immer erst anlegen, deshalb wahrscheinlich auch nicht so verbreitet oder die wenigsten wohnen an einem See oder so oder an so einem Teichsystem. Deshalb da wahrscheinlich nicht so einfach, aber klar, so ein Teich oder so wäre, glaube ich, das Erste, was ich mir anlegen würde. Mhm. Es ist, weil
wenn es genug
so gut integrieren kannst und was ganz anderes ist als immer diese Beete.
Ja, und ist auch super fürs Mikroklima. Ne? Du hast dann, das hat eine Wasserquelle dort, das heißt, die Luftfeuchtigkeit ist da ein bisschen höher, dort siedeln sich andere Insekten an und sowas. Aber ich sehe schon, da können wir halt auch wieder stundenlang drüber reden. Könnte man auch mal eine eigene Folge zu machen, so was man mit Wasserflächen machen kann.
Ja, können wir machen. Ich muss sagen, da habe ich sehr wenig eigene Erfahrung mit Wasser. Ich habe mal ein bisschen mit Aquakulturen so gearbeitet, also nicht gearbeitet, so mich zu eingelesen, aber so praktisch habe ich da sehr wenig Erfahrung mit. Aber das, man kann ja auch ein bisschen Buchwissen verbreiten, so tun als ob, ne?
Ja, genau, wenn man es gut genug aufzieht.
Eben.
Gut, soweit wäre ich sonst durch mit den Themen. Hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt?
Zum Milchthema? Nee, ich hoffe, ich konnte dich hier als Experte halbwegs überzeugen mit meinem redundanten Mulchwissen. Könnte man natürlich noch viel extremer in die Tiefe eingehen, aber gemach.
Ich muss mal gucken, wie die Zuhörer das bewerten, ob wir dich nochmal als Experten hier einladen können.
Sonst aber bist du wieder der Experte.
Ja, also erstmal, wie gesagt, vielen Dank für die ganzen Informationen, die ganzen Einblicke, die Hintergründe, die du uns dargelegt hast.
Ja, ich hab die Tränchen gesehen, die gelaufen sind, als wir die 10-Minuten-Marke überschritten haben und jetzt hier bei 55 oder so schon sind.
Ich muss ja zugeben, wenn man so am Reden ist und im Thema ist, dann laufen die Minuten halt auch, ne? Und ja, ich fand's, wie gesagt, ich kann's nochmal wiederholen, ich find's halt für mich immer ein bisschen schwierig, dann halt wirklich eine Stunde mehr Zeit zu nehmen, aber vielleicht muss
es ich... Es geht ja bei dir eher ums Zeitmanagement, als dass ja, dir die Inhalte halt irgendwann zu langweilig werden.
Genau. Aber wie gesagt... da kann ich vielleicht auch noch mal gucken, ob ich da meine
Ein vielbeschäftigter Mensch, der Nils.
Ja, wertvolle Zeit. Deswegen wollen wir jetzt den Podcast mal zum Ende bringen, diese Folge. Wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür und ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in das Mulchen bringen. Ein paar Einblicke, was man so damit machen kann, was man benutzen kann und was für Vorteile und Nachteile es haben kann. Ja, und wenn ihr, ich kann es nochmal wiederholen, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt oder Kommentare habt, könnt ihr die gerne zu uns eine E-Mail schicken. Das ist podcast@keepitgrün.de. keep-it-grün.de. Oder ihr könnt auch gerne zusätzlich noch uns auf Instagram folgen. Das ist keepitgrün, auch mit UE, alles zusammengeschrieben, ohne Bindestriche. So, Franz, dir gebe ich dann das letzte Wort.
Genau, ich packe das auch alles in die Shownotes, da braucht ihr es nur rauskopieren. Ich hätte auch keine Lust, das abzutippen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast dabei sein durfte, Nils. Mhm. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüssi.